Ich lese uns einen Abschnitt, der zu unseren Verbandstexten, zu den Visionstexten unseres Verbandes gehört, aus Matthäus Kapitel 9, die letzten Verse, und Kapitel 10, den ersten Vers. Ich lese nach der neuen evangelistischen Übersetzung. Jesus zog durch alle Städte und Dörfer in dieser Gegend. Er lehrte in den Synagogen, verkündigte die Botschaft vom Reich Gottes und heilte alle Kranken und Leidenden. Als er die vielen Menschen sah, ergriff ihn tiefes Mitgefühl, denn sie waren hilflos und erschöpft wie Schafe ohne Hirten. Da sagte er zu seinen Jüngern: Die Ernte ist groß, aber es gibt nur wenige Arbeiter. Bittet deshalb den Herrn der Ernte, mehr Arbeiter auf seine Felder zu schicken. Jesus rief die 12 Jünger zusammen und gab ihnen Vollmacht, die bösen Geister auszutreiben und jede Krankheit und jedes Leid zu heilen. Soweit dieser Abschnitt. Mein erster Gedanke: Jesus ist pausenlos unterwegs zu den Menschen. Die Afrikaner sagen, Jesus ist auf Safari zu den Menschen. Kann man sich vielleicht besser merken. Unser Bibelwort beginnt mit einem Sammelbericht. Matthäus beschreibt, was Jesus alle Tage tut. Er zieht ihn durch die Städte, durch die Dörfer und auch durch die Weiler. Er lehrt, er predigt das Evangelium. Er heilt Kranke, er richtet Leidende auf. Das ist der Alltag Jesu. Das klingt nicht sonderlich spektakulär, vielleicht außer den Heilungen. Und Jesus tut immer das Gleiche. Er geht zu den Menschen, er erzählt ihnen von der Liebe Gottes, er ermutigt sie, er tröstet sie, er heilt sie. Für Jesus ist es Routine, zu den Menschen zu gehen. Was macht denn eigentlich unser Alltagsgeschäft als Gemeinde und Mitarbeiter aus? Wir bereiten unsere Gruppen und Kreise vor, wir gestalten Gottesdienste, wir schreiben Predigten, wir organisieren unsere Gemeinde, wir planen Events, wir feiern Feste, wir fällen Entscheidungen, wir renovieren und optimieren unsere Räume, wir stellen Hauptamtliche ein und behalten dabei die Finanzen im Auge. Und wenn dann noch Kraft und Zeit übrig ist, dann denken wir auch mal nach vorne. Dann entwickeln wir Konzepte, initiieren Gemeindeaufbauprogramme und vielleicht planen wir sogar Evangelisationen. Also das ist der Alltag unserer Gemeinde. Und ich sage nicht, dass das falsch ist, und trotzdem ist mir nicht wohl dabei. Warum? Ich werde den Eindruck nicht los, dass wir den zweiten Schritt vor dem ersten gehen. Ich meine, dass alle unsere Arbeit, unsere Planungen und unsere Konzepte verpuffen, wenn wir nicht zuerst das tun, was Jesus tut. Wenn wir nicht bei den Menschen sind, sind alle unsere Aktivitäten für die Katz. Ich frage mich und ich frage uns: Sind wir bei unseren Mitmenschen? Kennen wir die Fragen und die Nöten unserer Mitbewohner im Haus? Haben wir Kontakt zu unseren Nachbarn? Sind uns die Kinder auf der Straße mit Namen bekannt? Und vielleicht sagst du: Was soll ich denn noch alles tun? Ich habe schon so viele Dienste in der Gemeinde, ich bin ausgelastet, und ich verstehe das. Aber genau das ist es, was ich meine. Du gehst den zweiten Schritt vor dem ersten. Was nützen denn die besten Programme, wenn keiner kommt? Wozu die schönsten Gottesdienste, wenn wir nur unter uns sind? Und was sollen Bibelstunden und Jugendkreise, wenn die sich selber genug sind? Dann brauchen wir sie nicht. Wenn ich etwas in den letzten Jahren meines Dienstes begriffen habe, dann ist es genau das: Wir gehen den zweiten Schritt vor dem ersten. Wir machen Angebote, keiner kommt. Wir starten einen Jugendkreis, wir erreichen gemeindefremde Teens, und dann überfordern wir sie leider, weil wir letztlich gar nicht wissen, in welcher Welt die leben. Wir machen Angebote, wir laden ein, die Leute sollen zu uns kommen. Aber wir gehen nicht zu ihnen hin. Was hat Jesus gemacht? Er war bei den Menschen. Er hat sie besucht. Er hat sie dort aufgesucht, wo ihr Leben stattgefunden hat. Er hat mit ihnen sein Leben geteilt und deswegen kam er auch in deren Leben vor. Er hat sie nicht eingeladen, er ist zu ihnen hingegangen. Es hat mal einer gesagt, Jesus war kein Gastgeber, Jesus war ein Gastnehmer. Jesus hat mit den Menschen gelebt und weil er mit ihnen das Leben geteilt hat, konnte er auch seinen Glauben mit ihnen teilen. Ich erinnere mich, als wir hier 2008 angekommen sind. Das 300er Zelt stand draußen auf der Rennwiese. Musiker und Evangelisten waren eingeladen. Ein gutes Programm war vorbereitet. Leckeres Essen gab es. Es wurde ordentlich Geld in die Hand genommen. Keine Mühe war zu groß. Es gab ein Cabrio zu gewinnen. Erinnern wir uns? Besser kann man es doch fast nicht mehr machen. Und trotzdem, das Zelt blieb leer. Es kamen zwei Jugendliche zum Glauben, jawohl, und das mit kräftiger Unterstützung ihrer Großmutter. Natürlich kann man sagen, für die beiden war es doch nicht umsonst. Ja, und ich freue mich auch für sie, aber da bleibt dieses komische Gefühl zurück und ich werde den Eindruck nicht los, wir sind den zweiten Schritt vor dem ersten gegangen. Wir haben Arbeit, Kreativität und Geld investiert, wir haben es wirklich schön gemacht, wir haben Leute eingeladen, aber wir sind nicht zu ihnen hingegangen. Wenn wir Menschen für Jesus gewinnen wollen, wenn wir Gemeinde bauen möchten, dann werden wir das wieder lernen müssen. Wir müssen hingehen, unsere Nachbarn besuchen, mit unseren Freunden reden, unser Herz öffnen, andere in unser Leben hineinschauen lassen und unser Leben mit ihnen teilen. Wenn wir zuerst zu den Menschen gehen, dann können wir auch den zweiten Schritt wagen und sie dann auch mal zu uns einladen. Aber erst der erste Schritt. Das zweite, mit den Augen Jesus sehen lernen. Verheißungsorientiert leben statt im Frust gefangen sein, habe ich drüber geschrieben. Wer bei den Menschen ist, der lernt sie kennen. So war das auch bei Jesus. Jesus hat die Menschen besucht, er hat mit ihnen gelebt und was er da entdeckt hat, das war nicht schön. Was steht da? Als er die vielen Menschen sah, ergriff ihn tiefes Mitgefühl. Sie waren hilflos und erschöpft wie Schafe ohne einen Hirten. Wörtlich übersetzt, es drehte ihm den Magen um. Jesus sieht die Menschen an und es dreht ihm den Magen um. Sie sind wie Schafe ohne einen Hirten. Ich bin kein Schäfer, aber ein Bauer hat einmal auf einer Hallig erzählt, wenn die Sturmflut kommt, dann muss er seine Schafe abholen und in den Stall führen. Schafe haben keinen Fluchtreflex. Wenn das Wasser kommt, bleiben sie stehen und sie ertrinken. Wenn keiner kommt und sie mitnimmt, ertrinken sie. Wie Schafe ohne Hirten. Hilflos, erschöpft, vom Leben überfordert, so sieht Jesus seine Mitmenschen. Und lassen wir uns bitte nicht vom Äußern der Leute täuschen. Wenn wir ihnen begegnen, wenn wir sie kennenlernen, dann werden wir in ihre Abgründe sehen. Dann werden wir die Brüche ihres Lebens entdecken und dann werden wir merken, wie sehr verletzt sie sind und wie stark ihre Hoffnungen enttäuscht sind. Das ist nicht schön. Menschen wie Schafe ohne Hirten. Das wird für uns nicht einfach werden, wenn wir uns auf diese Menschen einlassen. Wir haben ja gerade auch von Thomas gehört, was es bedeutet, mit Leuten auf der Straße umzugehen. Das heißt, wir müssen die Not und das Elend dieser Menschen irgendwie aushalten. Wir müssen damit irgendwie umgehen, zumal wir ja nicht besser sind als die. Denn jeder von uns hat doch auch noch sein Päckchen zu tragen. Wir sind doch auch verletzt und enttäuscht und frustriert und niedergedrückt. Wir sind doch keinesfalls besser. Auch wir sind wie Schafe ohne Hirten. Wir sind wie Schafe ohne Hirten und darum bleiben wir nicht bei uns. Wir gehen zu Jesus. Und von ihm wollen wir lernen, ihm wollen wir folgen und dann wird es interessant. Diese schonungslose Analyse, die Jesus hier trifft, führt bei ihm nicht dazu, dass er entmutigt die Flinte ins Korn wirft. Er lässt sich auch nicht von der Not und dem Elend seiner Mitmenschen lähmen. Er zieht auch keine rosarote Brille an, damit das, was er da sieht, nicht mehr so belastend ist. Genau das Gegenteil ist der Fall. Dieses ernüchternde Urteil Jesu bleibt. Wir sind wie Schafe ohne Hirten. Und trotzdem sieht Jesus noch weiter und noch einmal tiefer. Und er sagt, die Ernte ist groß, aber es gibt nur wenige Arbeiter. Bitte deswegen den Herrn der Ernte, mehr Arbeiter auf seine Felder zu schicken. Ich weiß ja nicht, wie es euch mit diesen Sätzen geht. Mir rauben sie den Atem. Da, wo wir moralisch verwerfliches Leben sehen, dort, wo wir Lebensentwürfe entdecken, die nicht nach dem Willen Gottes sind, wo wir vielleicht sogar verächtlich wegschauen, weil es uns davor graut, was wir sehen. Da sagt Jesus, das Feld ist reif zur Ernte. Hat Jesus einen Sehfehler oder wie einen Knick in der Optik? Ich glaube, dass beides der Fall ist. Jesus hat einen Sehfehler. Wo wir Unmoral, Sünde und Schuld sehen, da sieht Jesus Gottes geliebte Geschöpfe. Wo wir hilflos vor einem Menschen stehen und wir, wenn wir mit unserem Latein am Ende sind, da entdeckt Jesus, hier ist die Chance, dass ein Mensch neu anfangen kann. Jesus hat einen Sehfehler. Er sieht immer nur Gottes geliebte Geschöpfe, immer nur Gottes verlorene Kinder. Er kann uns gar nicht anders sehen. Und das bedeutet nicht, dass er unser Fehlverhalten und unsere Schuld billigt. Nein, er sieht uns sogar noch viel schärfer, als wir uns sehen. Und trotzdem, wenn er uns anschaut, wenn er andere anschaut, dann sieht er Gottes geliebte Kinder. Jesus hat einen Sehfehler und wir haben einen Knick in der Optik. Warum fällt uns immer auf, was die anderen falsch machen und unsere eigenen Fehler bemerken wir nicht? Warum sind immer die anderen die Sünder und wir scheinbar okay? Ja, wir haben einen Knick in der Optik. Wir entdecken den Splitter im Auge des anderen wunderbar und sehr genau, aber den Balken in unserem eigenen sehen wir nicht. Wir sind keinesfalls anders, besser als die anderen. Ich möchte meinen Knick in der Optik gegen den Sehfehler Jesu eintauschen. Ich möchte so sehen lernen, wie Jesus sieht. Ich möchte in den Menschen Gottes geliebte Geschöpfe entdecken. Dort, wo niedergedrückte, missbrauchte, enttäuschte Menschen mit blutendem Herzen sind, da möchte ich lernen zu sehen, dass das Feld reif ist zur Ernte. Jesus sieht ein reifes Feld und er weiß, jetzt muss gehandelt werden. Jetzt müssen die Erntehelfer raus und jetzt, übrigens erst jetzt, kommen die Jünger ins Spiel und damit auch wir. Was sollen die Jünger, was sollen wir tun? Bittet deshalb den Herrn der Ernte, mehr Arbeiter auf seine Erntefelder zu schicken. Es beginnt damit, dass wir zu den Menschen gehen. Dort gehen uns die Augen auf und wir sehen ihre Not, ihr Leid und ihr Elend. Und dann, was tun wir dann? Jesus sagt, betet. Unser Part beginnt mit dem Gebet. Seid ihr auch von der Fraktion, wenn es etwas zu tun gibt, dann krempel ich die Ärmel hoch, spucke in die Hand und werde aktiv? Herzlichen Glückwunsch, wenn du so zupackend bist. Ich erlebe leider immer öfter, dass wir Christen uns scheinbar durch nichts mehr bewegen lassen. Da kann passieren, was will, es geht an uns vorbei. Keine Not bewegt uns, wir lassen uns von nichts mehr herausfordern. Es ist, als klebten wir gedanklich und körperlich felsenfest auf unserem Sofa. Herzlichen Dank, wenn ihr die Ärmel hochkrempelt und anpackt, aber Vorsicht, auch das ist der zweite Schritt vor dem ersten. Jesus sendet uns ja nicht sofort in die Ernte. Er sagt zuerst einmal, bitte beten. Der erste Schritt ist das Gebet. Bevor wir Menschen helfen, sollen wir für sie beten. Bevor wir ihnen etwas bringen, bringen wir sie zu Gott. Wir legen sie Jesus hin, wir segnen sie. Es beginnt mit dem Gebet. Das Gebet richtet uns aus. Es korrigiert uns. Es öffnet uns das Ohr für Jesus und den Blick für die Menschen. Wenn wir beten, dann kann Jesus uns sagen, was wir tun sollen. Dann machen wir auch nicht das, was wir wollen, auch nicht das, was wir schon immer gemacht haben, sondern dann tun wir das, was Jesus möchte. Und deswegen soll alles, was wir tun, mit dem Gebet beginnen. Wisst ihr, dass die meisten Erweckungen durch Gebet ausgelöst wurden? Warum sind dann unsere Gebetskreise die am schwächsten besuchten Kreise? Was denkt denn Jesus von uns, wenn wir loslegen, ihn aber gar nicht fragen, was wir tun sollen und was wir lassen sollen? Fragen wir schon gar nicht. Jesus möchte, dass wir beten, dass wir mit ihm sprechen, mit ihm im Gespräch sind. Die Ernte ist nicht unser Metier. Dafür hat Jesus seine speziellen Leute. Wir sollen dafür beten, dass Gott diese speziellen Leute schickt. Jesus möchte, dass wir beten und dann wird es richtig spannend. Es ist nämlich ein Irrtum zu meinen, dass der betet, dass der nichts tut. Und es ist genauso ein Irrtum, dass das Gebet nichts bewegt. Und manchmal passieren wirklich überraschende Dinge, wenn man betet. Jesus beauftragt seine Jünger zu beten. Und mit dem nächsten Satz, den er sagt, beauftragt und sendet er genau die, von denen er vorher sagt, bitte betet. Die Jünger werden quasi zu ihrer eigenen Gebetserhörung. Sie sollen genau das tun, was Jesus auch tut. Jesus rief die 12 Jünger zusammen und gab ihnen Vollmacht, die bösen Geister auszutreiben und jede Krankheit und jedes Leiden zu heilen. Beten ist gefährlich. Es könnte sein, dass dir genau das Gleiche passiert, was damals den Jüngern passiert ist. Du betest, schön, und auf einmal hörst du die Stimme Jesu und Jesus sagt zu dir, bitte, jetzt geh hin, tu das, was ich getan habe. Und vielleicht denkst du, Moment mal, wie kann ich tun, was Jesus tut? Bin ich denn Jesus? Nein, du bist nicht Jesus und du kannst auch nicht tun, was Jesus tut. Aber hier passiert etwas, was den Unterschied macht. Jesus ruft seine Jünger zu sich und gibt ihnen Vollmacht. Das heißt, er überträgt etwas von seinen Möglichkeiten auf die Jünger. Und so können die Jünger tun, was Jesus tut. Das Geheimnis lautet Vollmacht. Vollmacht, das bedeutet nicht, dass du zu Jesus wirst und dass du tust, was Jesus getan hat. Nein, Vollmacht heißt, Jesus will in dir leben und durch dich handeln. Und je weniger du selber tust, desto mehr kann er in dir und durch dich tun. Du bist es nicht, der handelt, Jesus wirkt in dir. Ich habe irgendwo mal diesen klugen Satz gelesen, den halte ich für richtig und wichtig. Wir haben nur so viel Vollmacht, wie Jesus Macht über uns hat. Wir haben nur so viel Vollmacht, wie Jesus Macht über uns hat. Das ist Vollmacht. Vollmacht entsteht, wenn Jesus Macht über uns hat. Willst du Jesus die Macht über dein Leben geben? Wenn du das tust, dann gib Acht. Denn dann wird es richtig spannend in deinem Leben. Amen. Jesus, wir müssen viel von dir lernen. Und danke, dass du uns in deine Schule hineinnimmst. Ich danke dir, dass wir bei dir sehen lernen können. Und ich bitte dich, dass du uns die Augen öffnest für das, was du siehst. Für die Menschen mit ihrer Not, mit ihrem Leid, mit ihrem Elend. Für die, die uns brauchen und zu denen du uns sendest. Und ich möchte dich bitten, dass wir bei all dem, was wir sehen, nicht vordergründig stehen bleiben. Dass wir auch nicht nur bei dem stehen bleiben, was wir so als Christen manchmal so von oben herab wahrnehmen an Schuld und an Sünde und an Verfehlungen im moralischen Bereich, sondern dass wir wirklich mit deinen Augen sehen lernen, dass das deine geliebten Kinder sind, geliebte Schöpfe, die du gemacht hast und nach denen du dich sehnst. Bitte lehre uns, so zu sehen, wie du Menschen siehst. Herr, und wir sind immer in der Gefahr, den zweiten Schritt vor dem ersten zu tun. Ich bitte dich, dass wir uns da zurückhalten und dass wir das auch lernen. Zuerst einmal die Hände zu falten und hinzugucken, die Menschen dir zu bringen, sie dir hinzulegen, bevor wir meinen, etwas tun zu können. Dich zu fragen und dich um Antworten und Rat zu bitten und nicht das tun, was wir selber meinen, was richtig wäre, von dem wir überzeugt sind, dass wir es doch schon längst besser wissen als du. Herr, verzeih uns da bitte unsere falsche Haltung und berichte uns bitte wieder neu aus auf dich. Bei all dem merken wir auch, wenn du uns sendest, dann stehen wir da und haben gar nichts in der Hand. Wir brauchen wirklich von dir Vollmacht. Und wir haben verstanden, dass wir nur so viel Vollmacht haben, wie du Macht über uns hast. Wir hören auf, alles besser zu wissen und selber zu machen und geben dir unser Leben. Habe du Macht über uns. Wir wollen dir erlauben, in uns zu regieren, unser Leben zu gestalten, uns das zu sagen, was wir tun sollen, damit auch das geschieht, was du willst. Herr, und dann wird es spannend. Danke, dass wir so mit dir unterwegs sein können. Amen. Und wir beten miteinander und füreinander. Wir stehen dazu auf. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Geht hin im Segen unseres Herrn Christus in euch. Es segne und behüte euch der allmächtige und der barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.